Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Mein Name ist Gabi Kuhn. In der heutigen Sendung hören Sie die aktuelle Situation in Russland. Unser Referent heisst Dr. Alexander Brinken. Dr. Alexander Brinken ist ein Russland- und Armenien-Kenner, geboren 1952 in St. Petersburg in Russland. Väterlicherseits georgischer Abstammung, mütterlicherseits russischer und deutscher Abstammung. Seit Ende 1992 lebt Dr. Brinken in der Stadt Luzern. Seit August 1993 ist er Hauptorganist der katholischen Pfarrei St. Martin zu Buchs am Vierwaldstättersee. Seit November 1998 ist er Schweizer Bürger. Dabei behält er auch sein russisches Bürgerrecht. Als Konzertpianist trat er in öffentlichen Konzerten in St. Petersburg auf. Seit 1993 tritt er gelegentlich als Konzertpianist und Konzertorganist in der Schweiz auf. Und heute ist der Dr. Alexander Brinken zu Gast bei uns im Studio von Radio Gloria. Herzlich willkommen, Dr. Brinken.
Grüß Gott, Frau Kuhn.
Dr. Brinken, was sind die politischen und wirtschaftlichen Folgen des Zusammenbruchs der Sowjetunion, des gegenwärtigen Russlands?
Bevor ich auf die wirtschaftlichen Folgen des Zusammenbruchs der Sowjetunion für das gegenwärtige Russland zu sprechen komme, möchte ich kurz erwähnen, was eigentlich für ein System hatte die Sowjetunion in wirtschaftlicher Beziehung in erster Linie. Das war ein unnatürliches, perverses System. Das nannte sich Sozialismus. Das war eigentlich diese Kommando-Planwirtschaft. Und Ideologie, die kommunistische Ideologie war natürlich weltfremd und unnatürlich, wieder natürlich. Also um Gerechtigkeits, der Gerechtigkeitswillen muss man auch erwähnen, dass diese Ideologie Marxismus-Leninismus, das kam eigentlich vom Westen. Das wurde dem Russland, dem russischen Volk überstülpt von den Revolutionären, und die Ideologie war eigentlich westlichen Ursprungs. Eben die deutsche Sozialdemokratie war eigentlich da am Werk, Marx und Engels im 19. Jahrhundert. Und die Revolution in Russland, die hatte sowohl innerpolitische als auch außenpolitische Gründe. Innerpolitisch war es vor allen Dingen das Problem des Bauerntums, Problem der Agrarreformen, die nicht richtig angepackt wurden. Und außenpolitisch war es eine Verschwörung des Westens, muss man das auch zugeben, gegen das aufstrebende Russische Reich. Weil wäre die Russische Revolution nicht stattgefunden, dann hätte Russland gute Chancen, also zu einer europäischen Supermacht sich aufzuschwingen. Gut, das sind also die kleinen Hinweise auf die Geschichte. Und eben dieses planwirtschaftliche System der Sowjetunion brach auseinander natürlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und das bedeutete Zerfall auch der wirtschaftlichen, technologischen Beziehungen innerhalb des ehemaligen Sowjetreiches. Also sowohl innerhalb der Sowjetunion als auch, wenn man die osteuropäischen sozialistischen Staaten auch in Betracht zieht, auch innerhalb Osteuropas. Das hat natürlich gravierende Folgen, Zerfall dieser Beziehungen. Das führte zu zum Niedergang der Wirtschaft. Besonders stark hat es beeinflusst eben der Zerfall der Beziehungen zwischen Russland und Ukraine zum Beispiel. Und es entstand ein politisches und ideologisches Vakuum. Zuvor hat man jahrzehntelang gepredigt, dass man eigentlich die helle kommunistische Zukunft aufbauen will. Khrushchev, einer der Generalsekretäre der KPdSU, predigte das schon 1980, die Sowjetunion Kommunismus erleben wird. Und eben nach diesem Zusammenbruch des Kommunismus in Russland entstand politisches und ideologisches Vakuum. Und die Wirtschaft wurde zwangsprivatisiert, und zwar in einem Eiltempo und mit Raubmethoden. Also es entstand Raubkapitalismus mit Mafia-Kriegen, Deindustrialisierung, wachsende Kriminalität und Absturz der großen Teile der Bevölkerung in bittere Armut, also unter der Armutsgrenze, also offizielle Armutsgrenze. Ich habe es auch zum Teil erlebt, Anfang 90er Jahre, während dieser Periode der sogenannten Schocktherapie von Egor Gaidar. Das war so ein Ministerpräsident, der früher ein kommunistischer Funktionär war, und dann hat er sehr schnell sich zu einem Verfechter des Kapitalismus gemausert, und zwar mit brutalen, brachialen Methoden. Es stieg die Sterblichkeit und die Selbstmordrate, und die Lebenserwartung der weiten Bevölkerungsteile sank rapide. Das sind so die Folgen dieses Zusammenbruchs des Sowjetsystems gewesen. Und jetzt könnten wir gleich vielleicht zum zweiten Punkt übergehen, über die Entwicklung in der Jelzin-Ära, weil das zusammengehört. Das heißt eben die Entwicklung, die Russland in der Jelzin-Ära durchmacht hat. Diese Entwicklung war also sehr negativ. Wie gesagt, Ideologie war eigentlich keine da. Politisch machte die herrschende Elite den Kurs auf Verwestlichung und Annäherung an die USA. Und man dachte, man wird gleich mit offenen Armen in die westliche Gesellschaft, in westliches politisches System aufgenommen. Das war eben nicht der Fall. Das Land wurde eigentlich ausgeraubt. Und jetzt möchte ich schnell zu kulturellen Folgen übergehen. Also diese Entwicklung, diese negative Entwicklung hatte zur Folge auch massive Einbußen gehabt in der kulturellen Politik, weil es entfiel die staatliche Förderung der Kultur. Früher hat man die, also zu Sowjetzeiten, hat man die Kultur stark finanziert und unterstützt, mit Vorbehalt, diese Kulturpolitik muss natürlich kommunistisch geprägt sein. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und Zusammenbruch des kommunistischen ideologischen Systems waren die Kulturschaffenden sich selber überlassen, und sie mussten schauen, wie sie da über die Runden kommen, wie sie überleben. Und es machte sich breit die niederste Sorte der Pseudokultur, also das heißt diese Massenkultur, also Popmusik, Rockmusik, billigste Unterhaltung. Und also man kann sich ausmalen, was das alles bedeutete. Ja, also das sind die ersten zwei Fragen, die ich da beantworten wollte. Und jetzt könnten wir vielleicht ein Stück Musik hören. Das wäre dann mein orthodoxer Gesang, heißt Priedite Poklonimse, übersetzt: Kommt, lasst uns verbeugen.
Dr. Brinken, welche Rolle spielte der Westen in der jüngsten Entwicklung Russlands?
Der Westen hat natürlich auch diesen Zusammenbruch des sowjetischen Systems beeinflusst, tatkräftig, weil es in seinem Interesse lag, und sorgte dafür, dass Russland eben zur Rohstoffkolonie des Westens wurde. Und man muss sagen, also da sind natürlich die Russen selber schuld, dass sie das so erlaubt haben, weil die russischen Führungseliten, die waren nicht kompetent und nicht ehrlich, nicht wirklich patriotisch. Sie dachten nur an eigene materiellen Interessen. Sie haben sich massiv an dieser Umstellung und Gestaltung bereichert. Die sogenannte kommunistische Nomenklatur hat auch diese staatseigene Betriebe privatisiert und einfach selber wurden sie zu Inhabern, zu Nutznießern dieser brutalen Reformen. Und die russische politische Elite, die hat eben einen anderen Weg gewählt, nicht den chinesischen Weg der stufenweisen Umgestaltung beim starken Staatssektor. Und wir wissen, dass Chinesen große Erfolge da erzielt haben unter Deng Xiaoping. Mit dieser klugen, schrittweisen Umgestaltung, sondern das Land stürzte eben in diesen Abgrund des wilden Kapitalismus. Und der Westen hat das sehr eigennützig natürlich ausgenutzt. Ja, und man muss sagen, in Russland gab es große Illusionen gegenüber dem Westen, dass wenn man eigentlich die kommunistischen Dogmen aufgibt, dann wird man in die westliche Welt aufgenommen als gleichberechtigtes Mitglied. Das war eine Illusion, weil erstens war Russland nicht vorbereitet für die sogenannte zivilisierte Welt, also weder wirtschaftlich noch ideologisch noch mental. Zum Beispiel die demokratischen Traditionen, die fehlen in Russland seit Jahrhunderten. Ja. Und das Land braucht, ja, man kann es sagen, leider oder auch Gott sei Dank, aber es ist eigentlich Ansichtssache, aber braucht eine starke Hand, sonst zerfällt das Land und wird unregierbar. Das ist die russische Eigenart. Ja, und ja, das muss man schon sagen, dass der Westen hier natürlich sehr eigennützig gehandelt hat, nur zu eigenem Vorteil. Und die Russen sind da eigentlich, die haben den Kürzeren gezogen in den bilateralen Beziehungen zum Westen.
Welche Politik betreibt Putin, zum Beispiel Ideologie, Geopolitik, Wirtschaft, Kultur, und was ist von seiner Ukraine- und Weißrussland-Politik zu halten, Dr. Brinken?
Ja, und man muss sagen, also unter Jelzin erreichte Russland den Tiefpunkt in seiner neuesten Geschichte. Wirtschaftlich, ideologisch, militärisch und demografisch auch. Und als Wladimir Putin an die Macht kam, an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre, 2000 wurde er zum Präsidenten, da lag das Land so ziemlich brach. Und er hat es verstanden, das Land von dem endgültigen Ruin zu bewahren. Und er begann, die Zügel der Macht zu straffen. Er hat sehr viel dazu beigetragen, dass die übrig gebliebene von der UdSSR, also die sogenannte Russische Föderation, sich doch mobilisieren konnte und die abtrünnigen Regionen, also die nach mehr Autonomie strebten, sozusagen heim ins Reich holen. Ich meine hier zum Beispiel Tschetschenien, überhaupt Nordkaukasus oder Tatarstan, so die sogenannten autonomen Regionen. Er hat eben das Staatsgefüge gestrafft und er hat zum Teil auch die Wirtschaft wieder angekurbelt, darunter den Militärsektor. Und so muss man schon sagen, dass auch der Wohlstand des Volkes sich anzuheben begann. Also die schlimmste Zeit war sozusagen durchgestanden, also war vorbei, und es wuchs langsam auch eben der Wohlstand und die Lebenserwartung. Und die Sterblichkeitsrate ging kontinuierlich, wenn auch langsam, zurück. Also diese Tendenzen kann man auch jetzt beobachten, und das ist sicherlich positiv. In seiner Geopolitik betreibt er natürlich auch aggressiveren Kurs als Jelzin, also viel entschiedener, und er verteidigt die Staats- und Volksinteressen Russlands vor den Angriffen auch aus dem Westen oder aus dem Süden. Aber er hängt leider den sowjetischen Mustern zu sehr nach. Also der will eigentlich die UdSSR 2 wiederherstellen. Und das ist natürlich falsch. Ich kann das nur kritisieren, weil das alte System kann nicht zurückgeholt werden und auch die alte imperiale Größe, die war nicht nur ein Vorteil, auch war ein Nachteil für Russland. Und wenn zum Beispiel in seiner Ukraine-Politik oder Weißrussland-Politik kann man gewisses Verständnis zeigen gegenüber Putins Politik, weil zum Beispiel Krim, das war nicht die Annexion, das war freie Willensäußerung der Krim-Bevölkerung, die stimmte für Rückkehr zu Russland, für Anschluss an Russland, das war demokratisch und das kann man nicht als Annexion ansehen. Das ist eben falsche westliche Ansicht. Aber zum Beispiel betreffend Südkaukasus, da kann man nur sagen, dass der Putin also alte imperiale Ziele verfolgt und zwar brutal und rücksichtslos gegenüber den dortigen Staatsgebilden, sagen wir Georgien, Armenien, Aserbaidschan. Da werden wir noch zu dieser Frage zurückkehren, aber jetzt möchte ich auch die kulturelle Komponente erwähnen. Also so wie ich es nachvollziehen kann und mitverfolgen kann, ich bekomme hier in Luzern auch zwei russische Fernsehsender per Satellit. Ich muss sagen, kulturell geht dieser Rückgang und Verfall der Kultur weiter unter Putin. Es grassiert eben der schlechte Geschmack, die billigste Sorte von Unterhaltungskultur, sagen wir Massenkultur. Die ernsthaften Kulturschaffenden, die sind marginalisiert, so wie in der Jelzin-Zeit. Und da kann ich speziell auch auf das Gebiet der geistlichen Musik zum Beispiel eingehen, weil es auch mich als Komponist betrifft, nicht zuletzt. Ich muss sagen, hochstehende geistliche Musik in Russland ist nicht gefragt. Also die Gesänge, die wir jetzt gehört haben und noch hören werden, die konnte ich aufnehmen auf eigene Kosten in Moskau vor vielen Jahren mit einem sehr guten Moskauer Chor. Und diese Gesänge auch, die guten, hochstehenden geistlichen Gesänge meiner Kollegen, die ich kenne, die kommen auch nicht richtig zum Zuge. Dafür betreibt man billige Sorte an verkitschten geistlichen Musik und der jetzige Metropolit Illarion, der also die zweite Person in der Hierarchie des Moskauer Patriarchats, der betätigt sich auch auf dem kompositorischen Feld und meint, er sei der große geistliche Komponist Russlands heutzutage. Dabei ist er ein Dilettant und komponiert sehr schlechte, schwache Werke. Und dabei lässt er nicht zu, dass Komponisten mit Namen und mit Können zum Zuge kommen. Also das ist auch ein Zeichen des Verfalls der Kultur im jetzigen Russland und ein Zeichen der weit verbreiteten Korruption in höchsten Etagen der Macht, sei es weltliche, sei es geistliche Macht. Das möchte ich eben betonen und das schmerzt mich, weil meine Beziehungen zu Russland sind nicht völlig gekappt, aber ich sehe die Entwicklungen in meinem Herkunftsland sehr kritisch an. Jetzt denke ich, wir könnten den zweiten Gesang Bogorodice Devo, Gottes Mutter Jungfrau, uns anhören.
Dr. Brinken, wie verhält sich Russland in der jetzigen Krise um Bergkarabach?
Ja, also in dieser Krise verhält sich Russland als alte imperiale Macht, die nach dem Motto Teile und Herrsche agiert. Dieser Krieg, den Aserbaidschan von Zaun gebrochen hat, also gegen Bergkarabach, das ist das armenische Gebiet innerhalb der offiziellen Grenzen Aserbaidschans. Diesen Krieg hat Russland gewollt und mitinitiiert, und zwar zusammen mit Türkei. Und das sehe ich als Verrat an armenischen Christen. Also das christliche Russland verbündet sich mit muslimischer und christlich feindlicher Türkei und dem auch christlich feindlichen Aserbaidschan, muslimischen Ländern, gegen das uralte christliche Volk der Welt, gegen die Armenier. Ich möchte nochmals betonen, dass Bergkarabach urarmenisches Land ist und früher zu armenischen Reichen gehörte. Und 1994 war das Gebiet von Bergkarabach von Armeniern befreit mit militärischer Gewalt, weil die Aseris zuvor Bergkarabach angegriffen haben. Also das Land war von Armeniern befreit für das eigene Volk, das dort jahrhundertelang lebte, und bildete eine Einheit, eine de facto Einheit mit Armenien, also Republik Armenien und Republik Bergkarabach, wenn auch nicht anerkannt als Republik Bergkarabach. Was Armenier falsch gemacht haben, sie haben es nicht in eigenen Staatsverband integriert, de jure. Aber de facto war es ein Teil Armeniens. Also Russland hat sich mit antichristlichen muslimischen Mächten Türkei und Aserbaidschan verbündet gegen das christliche Armenien, inklusive Bergkarabach. Und dabei betrieb eben Russland diese imperiale Politik. Sie behandelte seit 30 Jahren diese Frage um Bergkarabach als Trumpf im Spiel gegen Armenien und Aserbaidschan. Also Putin wollte beide Republiken, Republik Armenien und Republik Aserbaidschan, heim ins Reich holen. Das heißt, in die neu zu errichtende Sowjetunion, wenn auch nicht unter kommunistischem Vorzeichen, aber als ein Teil des Russischen Reiches, also des neu erstehenden Russischen Reiches. Für mich ist es unverständlich und ich verurteile diese Politik zu schärfst. Das ist kurzsichtig, weil damit öffnet Putin den Weg den Türken nach Osten, ins Zentralasien und weiter ins Xinjiang, Uigur-Region von China, für die Schaffung des sogenannten großen Turans. Und diese Perspektive, diese Aussicht wäre ein Horrorszenario für Russland selbst, weil dann würden Russen womöglich auch das mehrheitlich muslimisch geprägte Nordkaukasus verlieren und würden große Probleme bekommen im Herzen des Landes. Ich meine Tatarstan und Baschkortostan. Da sind auch turkstämmige muslimische Regionen. Aber der Putin ist auch so wenig kompetent in diesen geopolitischen Fragen wie seine Vorgänger, sagen wir, Jelzin und die ganze Riege der kommunistischen Herrscher. Also diese Politik verurteile ich zu schärfst und ich glaube, dass Russland sich das, eines Besseren besinnen sollte und die Politik gegenüber Armenien und auch Georgien überdenken sollte.
Herzlichen Dank, Dr. Brinken. Die Sendung ist aber noch nicht fertig, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ganz am Schluss dürfen wir noch mal ein Musikstück vom Dr. Alexander Brinken hören. Vorher möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dr. Brinken, ich wünsche Ihnen viel Mut, Kraft und Gottes Segen. Auch Ihnen möchte ich danken sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Wie ist der Titel vom letzten Musikstück?
Der letzte Titel heißt Svete Tichi auf Kirchenslawisch, das heißt übersetzt das stille Licht, Lux Eterna.